Willkommen zum Durchblick Philosophie, dem Rundumschlag durch die Welt der Fragen und Argumente. Ich heiße Florian Krämer und führe dich hier durch die Fachgebiete der Philosophie und durch den Stoff der gymnasialen Oberstufe in Nordrhein-Westfalen, inklusive Abiturvorgaben. Im Moment sind wir in der angewandten Ethik. In der Ethik geht es um die Frage, was wir uns gegenseitig schuldig sind und wie wir mit anderen Menschen umgehen sollen. Die Grundlagen, die allgemeine Ethik, kannst du in den Episoden 29 bis 49 nachhören. Angewandte Ethik heißt dagegen, jetzt geht es um konkrete Anwendungsgebiete, zum Beispiel die Medizinethik, siehe Episode 52 bis 58. Das Verhältnis von allgemeiner und angewandter Ethik klingt so, als ob wir auf der einen Seite die Theorien haben und auf der anderen Seite die Praxis, auf die wir die Theorien dann einfach loslassen können und dann mal schauen, was passiert. In Wahrheit funktioniert das aber nicht ganz so einfach. Manchmal stoßen wir in der Praxis auf Probleme, auf die uns die Theorie gar nicht so richtig vorbereitet hat. In der Medizinethik sind das zum Beispiel Menschen im künstlichen Koma. Sollen wir die behandeln wie Lebende oder wie Tote? Das ist ein Problem, das die philosophischen Klassiker nicht auf dem Schirm haben konnten. Darum muss die Ethik hier nochmal nacharbeiten. Auch beim heutigen Thema ist das Verhältnis von Theorie und Praxis kompliziert. Klimaethik. In der Klimaethik geht es darum, welche Verantwortung wir für die Klimakrise haben und welche Pflichten daraus folgen. Das ist ein Thema, das dir wahrscheinlich öfter mal über den Weg läuft. Über die genauen Mechanismen des Klimawandels werde ich jetzt nicht sprechen. Das können andere sicher besser und einfacher erklären als ich. Fakt ist aus naturwissenschaftlicher Sicht, erstens, das Klima verändert sich gerade drastisch. Zweitens, diese Veränderungen haben dramatische Konsequenzen für die Menschheit. Drittens, unser Verhalten ist die Ursache dafür, nämlich der Ausstoß von CO2. Wenn man diese drei Fakten akzeptiert, und die sollten wir akzeptieren, dann klingt das moralische Problem ja eigentlich nicht mehr so wahnsinnig kompliziert. Wenn wir sozusagen schuld sind, müssen wir unsere CO2-Emissionen irgendwie möglichst schnell möglichst weit runterkriegen. Das ist doch die simple moralische Antwort, oder? Wie das dann konkret funktioniert, Flugverkehr, Gebäudedämmung und so weiter, das ist alles nicht so einfach. Aber das ist ja ein Problem der politischen Umsetzung. Das moralische Problem dahinter ist doch recht simpel, oder? Nicht ganz. Es gibt nämlich anscheinend einen zentralen Unterschied zu den bisherigen Themen der angewandten Ethik. Ethik basiert normalerweise auf Gegenseitigkeit. Bestimmte Sachen darf ich mit dir nicht machen und du umgekehrt aber auch nicht mit mir. Zum Beispiel ist es irgendwie schlecht, andere zu beleidigen. Wir können hier beide sowohl Täter als auch Betroffene sein. Und deshalb können wir auch beide verstehen, dass man das nicht macht. Was auch immer jetzt die ganz genauen Gründe sind, warum man das nicht macht. Wir müssen nämlich miteinander klarkommen. Und das geht ohne Beleidigungen irgendwie einfacher. In der Klimakrise ist aber genau das völlig anders. Die Täterinnen und Täter leben heute und die Betroffenen leben viel später. Da gibt es überhaupt keine Gegenseitigkeit. Es gibt im Gegenteil sogar eine systematische Einseitigkeit. Die Klimakrise führt ein zeitliches Nacheinander in die Ethik ein. Ein Nacheinander, das in den anderen Feldern der angewandten Ethik so bisher nicht vorkam. Kann dieselbe Ethik, die uns das Beleidigen verbietet, also auch durch die Klimakrise helfen? Das hängt natürlich ganz davon ab, welche Ethik wir jetzt wählen. Wir könnten Aristoteles fragen, siehe Episode 34, oder auch den Utilitarismus, siehe Episode 36 bis 39. Heute fragen wir aber nur Immanuel Kant, siehe Episoden 40 bis 46. Und zwar deswegen, weil Hans Jonas in seinem Buch Das Prinzip Verantwortung auch Kant gefragt hat. Das Prinzip Verantwortung ist in der Vergangenheit schon einige Male in den Abiturvorgaben aufgetaucht, darum darf es in diesem Podcast natürlich nicht fehlen. Hans Jonas veröffentlichte dieses Buch 1979. Da war der Klimawandel in der Wissenschaft schon bekannt, interessierte in der Politik aber noch praktisch niemanden. Jonas ist ein ganz früher Vordenker der Umweltbewegung. Die Politik hatte damals ganz andere Sorgen, nämlich zum Beispiel den sogenannten Kalten Krieg, das atomare Wettrüsten zwischen den USA und der Sowjetunion. Die Menschheit verfügt auch heute noch über ein riesiges Arsenal an Atomwaffen, mit dem sie sich selbst mehrfach ausrotten kann. Wir haben da eine Technologie erfunden, die unvorstellbare und unkontrollierbare Kräfte entwickelt, mit Folgen für viele Generationen nach uns. Und wenn man es so betrachtet, dann hat das Problem Atomwaffen sogar zentrale Gemeinsamkeiten mit dem Problem Klimakrise. Beides sind sozusagen verschiedene Versionen eines Grundproblems. Hans Jonas beschreibt dieses Grundproblem folgendermaßen. Zitat: Die moderne Technik hat Handlungen von so neuer Größenordnung, mit so neuartigen Objekten und so neuartigen Folgen eingeführt, dass der Rahmen früherer Ethiken sie nicht mehr fassen kann. Gewiss, die alten Vorschriften der nächsten Ethik gelten immer noch, in ihrer intimen Unmittelbarkeit für die nächste tägliche Sphäre menschlicher Wechselwirkung. Aber diese Sphäre ist überschattet von einem wachsenden Bereich kollektiven Tuns, in dem Täter, Tat und Wirkung nicht mehr dieselben sind wie in der Nahsphäre. Und der durch die Enormität seiner Kräfte der Ethik eine neue, nie zuvor erträumte Dimension der Verantwortung aufzwingt. Zitat Ende. Die Ausgangsthese lautet also, einfacher ausgedrückt, durch die technologische Entwicklung sind wir in der Menschheitsgeschichte an einem Punkt angekommen, an dem wir die Erde für die Nachwelt komplett verwüsten können. Natürlich gab es seit Jahrhunderten große Katastrophen wie Kriege und Seuchen, an denen viele Menschen gestorben sind. Danach konnte man aber alles wieder aufbauen und von vorn anfangen. Das ist jetzt nicht mehr so einfach. Wenn die Meeresspiegel steigen, werden ganze Landstriche überflutet. Gleichzeitig breiten sich Wüstenregionen aus. Auch dort wird man nicht mehr viel aufbauen können. Und im Worst Case, nach einem möglichen Atomkrieg in einer völlig verstrahlten Welt, da können Menschen wahrscheinlich überhaupt nicht mehr leben. Die Folgen unseres Handelns sind also gravierend und betreffen viele, viele Generationen nach uns. Das fängt schon bei der Frage an, wo der ganze Müll aus den Atomkraftwerken eigentlich hin soll. Das ist für Jonas also ganz allgemein das neuartige moralische Grundproblem unserer Zeit. Wie werden wir damit fertig, dass unser Leben heute unumkehrbare Folgen für Jahrhunderte und für Jahrtausende hat? Dieses Problem gab es vorher so nicht. Große Probleme verlangen ja vielleicht große Lösungen. Darum wendet sich Jonas, wie gesagt, hilfesuchend an Immanuel Kant und den kategorischen Imperativ. Der lautet: Handle so, dass du wollen kannst, dass die Maxime deiner Handlung jederzeit als allgemeines Gesetz gelten kann. Wo dieser Imperativ herkommt, warum der so heißt und wie der ganz genau funktioniert, das kannst du in Episode 43 bis 44 nachhören. Näherungsweise können wir sagen, handle so, dass jeder jeden immer genauso behandeln kann. Töten ist zum Beispiel moralisch falsch. Wenn du andere töten dürftest, dann dürften andere dich auch einfach so töten. Dann könntest du aber selber nicht mehr töten, weil du ja schon tot bist. Ethik dampft also letztlich ein auf Logik. Diese Art zu argumentieren funktioniert bei Kant anscheinend in einem Raum der Gleichzeitigkeit. Jederzeit als allgemeines Gesetz bedeutet nämlich, deine Handlungsregel muss immer für alle auf einmal gelten. Wenn ich den kategorischen Imperativ um Rat frage, dann sind alle gleichzeitig Handelnde und Behandelte. Aber funktioniert dieses Modell auch für die Klimakrise? Von den Atomwaffen mal ganz zu schweigen. Die, die handeln und die, die mit den Folgen klarkommen müssen, existieren ja gerade nicht gleichzeitig. Genau das ist ja das zentrale Problem, siehe vorhin. Und hier kann man sich auch nicht vorstellen, dass jeder jeden anderen nach dem gleichen Prinzip behandelt, weil die Zeit nun mal nur in eine Richtung verläuft und bestimmte Leute nur erleiden und nicht selber handeln können, nämlich die späteren Generationen, wie vorhin gezeigt. Die Befürchtung von Hans Jonas lautet, in solchen Fällen funktioniert die Ethik von Kant, in der ja am Ende alles auf Logik zurückgeführt werden soll, nicht mehr so richtig. Denn, Zitat, es liegt aber kein Selbstwiderspruch in der Vorstellung, dass die Menschheit einmal aufhöre zu existieren. Und somit auch kein Selbstwiderspruch in der Vorstellung, dass das Glück gegenwärtiger und nächstfolgender Generationen mit dem Unglück oder der Nichtexistenz späterer Generationen erkauft wird. Zitat Ende. Jonas benennt hier zwei Probleme für Kant. Erstens das Unglück späterer Generationen, zweitens ihre Nichtexistenz. Zuerstens, wenn ich jetzt mit dem Flugzeug in den Urlaub fliege, puste ich tonnenweise CO2 in die Luft. Die Folgeschäden sind laut Umweltbundesamt 180 Euro pro Tonne CO2. In diesen 180 Euro sind Überflutungen, Ernteausfälle und so weiter eingerechnet. Diese 180 Euro zahle aber nicht ich, sondern meine Kinder, Enkel oder Urenkel. Also kaufe ich sozusagen mein Glück, den Urlaub, mit ihrem Unglück. Ein unmoralischer Deal, findet Jonas. Das machen zwar die allermeisten anderen auch, aber das macht's ja moralisch nicht besser. Siehe Episode 30 zum naturalistischen Fehlschluss. Leider ist der kategorische Imperativ für dieses Problem aber blind, erklärt Jonas. Denn dass alle anderen die Luft verpesten, hindert mich ja nicht daran, selber die Luft zu verpesten. Und darum kann Kant überhaupt nicht erklären, was das völlig offensichtliche Problem am Pauschalurlaub ist. So sieht Hans Jonas das jedenfalls. Zweitens. Zitat nochmal, es liegt aber kein Selbstwiderspruch in der Vorstellung, dass die Menschheit einmal aufhöre zu existieren. Zitat Ende. Wenn der Planet unbewohnbar ist, existiert die Menschheit nicht mehr. Zum Beispiel nach dem Atomkrieg. Hier spricht man auch vom atomaren Overkill. Der Kill selber, also das Töten, der ist für den kategorischen Imperativ natürlich ein Problem, siehe vorhin. Kant würde versuchen zu zeigen, dass es logische Gründe gibt, warum man Menschen nicht töten darf. Nicht einen einzelnen Menschen und natürlich auch nicht alle auf einmal. Aber gibt es auch einen logischen Grund dafür, dass überhaupt jemand da sein soll? Nein, den gibt es nicht, sagt Jonas. Wenn niemand da wäre, dann würde mich das nicht daran hindern, selbst nicht da zu sein, denn ich wäre dann ja sowieso auch nicht da. Wenn Kant recht hat, dann gibt es also vielleicht logische Gründe, warum man Menschen, die schon existieren, nicht beseitigen darf. Aber es gibt keine logischen Gründe, dass Menschen überhaupt existieren sollen. Der kategorische Imperativ verpflichtet uns, dass wir uns gegenüber den Menschen, die schon leben, irgendwie korrekt verhalten. Er verpflichtet uns aber nicht, den Fortbestand der Menschheit sicherzustellen. Das konnte Kant auch egal sein, weil es im 18. Jahrhundert ja ganz so aussah, als ob die Sache mit der Menschheit sowieso erstmal immer weitergeht. Hans Jonas lebt dagegen in einer ganz anderen Welt. Im Kalten Krieg war ständig Weltuntergangsstimmung. Und auch mit dem Klimawandel stellt sich zumindest die Frage, wie wir ohne unsere natürlichen Lebensgrundlagen weitermachen wollen. Das ist eine neue Frage, die es erst mit der modernen Technik gibt. Wir müssen doch wollen, dass die Menschheit weiter existiert, sagt Jonas. Aber der kategorische Imperativ reicht gar nicht aus, um das zu wollen. Also greift er doch zu kurz, oder? Damit kommt er zu folgendem Zwischenergebnis. Wenn der kategorische Imperativ das Beste ist, was die Ethik hergibt, wenn er aber für die großen Zukunftsfragen unserer Zeit nicht mehr ausreicht, dann brauchen wir doch einen neuen Imperativ, der diese Probleme irgendwie abfängt. Dazu schlägt Jonas folgende Formulierung vor. Zitat: Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden. Oder negativ ausgedrückt, handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung nicht zerstörerisch sind für die künftige Möglichkeit solchen Lebens. Zitat Ende. Dieser Imperativ soll also sicherstellen, dass die Menschheit irgendwie weiter existiert. Das Problem ist natürlich die Frage, wie wir diese Wirkungen unserer Handlungen abschätzen sollen. Als Kernspaltung und Kernfusion entwickelt wurden, wusste man da schon, dass aus dieser Technologie eines Tages Bomben gebaut werden, die die ganze Menschheit bedrohen werden? Und wenn ja, hätte man die Technologie dann lieber nicht entwickeln sollen? Jonas würde sagen, jetzt ist es ja schon zu spät. Damals hätte man den Geist noch in der Flasche lassen können. Wir brauchen also eine Heuristik der Furcht, wie er das nennt. Das heißt, wenn wir nicht genau wissen, welche Folgen unsere Technologien haben, dann sollten wir eher den schlimmsten Fall annehmen, den Worst Case, und im Zweifelsfall dann eben die Finger von dieser Technologie lassen. Das wäre eine Konsequenz, eine Folge aus diesem neuen Imperativ. Aber was genau ist eigentlich seine Begründung? Jonas denkt ja, es kann doch nicht sein, dass wir keine Ethik haben, die Wert drauf liegt, dass die Menschheit überhaupt eine Zukunft hat. Und wenn die traditionelle Ethik, zumindest die Ethik Kants, das nicht hinkriegt, dann brauchen wir halt diesen neuen Imperativ, der das kann. In der Philosophie nennen wir solche Lösungen ad hoc. Das bedeutet, es gibt irgendein Problem, irgendeine Fehlstelle und du zimmerst dir jetzt schnell irgendeine Antwort zusammen, damit wenigstens dieses eine Problem behoben ist. Hinter dieser Antwort steht aber keine richtige Theorie mehr. Die Antwort soll nur schnell mal eben dieses eine Problem beheben. Zugegeben, dieses eine kleine Problemchen ist bei Jonas immerhin der Fortbestand der gesamten Menschheit. Aber warum ist es eigentlich ethisch notwendig, dass überhaupt Menschen existieren? Hans Jonas gibt offen zu, dass es auf diese Frage keine streng logische Antwort gibt, sondern nur eine, wie er es nennt, metaphysische. Das heißt im Klartext mehr oder weniger, es soll Menschen geben, weil Gott es so will. Oder, wenn wir vorsichtiger formulieren, weil es irgendein allgemeines, übernatürliches Prinzip gibt, demzufolge die Existenz der Menschheit richtig ist. Aber ist das eine gute Begründung? Damit sind wir auch schon bei der Kritik, die man an Jonas anbringen kann. In Episode 31 habe ich gezeigt, dass es ziemlich schwierig bis unmöglich ist, Ethik mit Gott zu begründen. Und zwar unabhängig von der Frage, ob Gott wirklich existiert und wer genau Gott ist. Vielleicht will Jonas auch einfach zu viel. Brauchen wir für die Klima- und Technikethik wirklich ein großes allgemeines Prinzip, das die schiere Existenz der Menschheit garantiert? Wir können doch sagen, dass bestimmte Menschen vom Klimawandel betroffen sein werden, die auf jeden Fall existieren und existieren werden. Das ist die junge Generation heute und auch die nächsten ein bis zwei Generationen. Die wird es alle mit sehr großer Sicherheit geben und die Probleme mit steigenden Meeresspiegeln, Ernteausfällen, aber auch dem Atommüll, diese Probleme werden die alle auf jeden Fall haben. Wenn wir uns gegenüber diesen Menschen verantwortlich verhalten, dann haben wir doch schon mal ziemlich viel geschafft. Dafür müssen wir nicht so weit denken, die ganze Existenz der gesamten Menschheit für alle Zukunft zu rechtfertigen. Was Jonas hier macht, könnte ein Umweg sein, den wir eigentlich gar nicht brauchen. Und wenn wir diese Grundsatzfrage nicht brauchen, um Klimaethik zu betreiben, dann reichen vielleicht doch die Ethiken aus, die wir schon haben. Zu Aristoteles und Bentham könnten wir jetzt einiges sagen, aber bleiben wir ruhig bei Kant. Vielleicht kann der kategorische Imperativ mehr, als Jonas ihm zutraut. Versuchen wir es doch mal so. Wenn alle die Umwelt zerstören, hindert mich das nicht dran, selber die Umwelt zu zerstören. Also es gibt da keinen logischen Widerspruch, da hat Jonas recht. Aber es kann trotzdem nicht jeder wollen, dass die Umwelt zerstört ist. Da jeder wollen muss, dass er oder sie irgendeine intakte Welt zum drin Leben hat. Vielleicht ist Klimaschutz für Kant keine vollkommene, aber immerhin eine unvollkommene Pflicht. Siehe Episode 44. Alle müssen so handeln, dass alle wollen können, dass alle anderen auch so handeln. Muss man die Formulierung jederzeit im kategorischen Imperativ wirklich als Gleichzeitigkeit lesen, wie ich das vorhin gemacht habe? Vielleicht bedeutet jederzeit eher zu jeder Zeit, also über alle Zeiten hinweg. Für den kategorischen Imperativ muss ich ja von mir selber und von meinen Lebensumständen absehen. Siehe Episode 43. Ich muss sozusagen nicht nur alle jetzigen, sondern auch alle späteren Menschen mitdenken. Wenn die nicht wollen können, dass sie in einer zerstörten Welt leben, dann kann ich auch nicht wollen, dass die Welt zerstört wird. Kurz gesagt, ich habe den Eindruck, dass man Kant eigentlich ganz gut gegen Jonas Bedenken verteidigen kann. Als nächsten Kritikpunkt können wir uns fragen, ob die Heuristik der Furcht eine gute Idee ist. Klar, in der Forschung stecken viele Gefahren, aber eben auch viele Chancen, unsere Probleme zu lösen. Ohne Forschung hätten wir keine Krebstherapie, keine Corona-Impfung, keine Wärmepumpen, nicht mal Gasheizungen, auch keine Smartphones und so weiter. Hätten wir auf alles das auch verzichten sollen? Nur weil vielleicht auch was Schlechtes hätte passieren können? Das ist doch nicht ganz so eindeutig, wie es bei Jonas klingt, oder? Andererseits sind seine Gedanken zur Technikethik im Ansatz sehr gut nachvollziehbar. Im Moment erleben wir mit ChatGPT einen großen Schritt in Richtung künstliche Intelligenz. Und dann? Wird dann alles viel besser oder viel schlechter? Keine Ahnung. Jonas hat wahrscheinlich zumindest damit recht, dass das Tempo und die Dramatik hier immer mehr zunimmt, uns richtig über den Kopf wächst und dass wir das in unsere Ethik irgendwie einarbeiten müssen. Wenn wir seiner Ethik folgen würden, dann würden wir die Welt ziemlich sicher besser machen. Jonas fände es sicher gut, dass ich meistens mit dem Fahrrad zur Schule fahre. Aber er weiß auch, dass ich damit das Klima bestimmt nicht rette. Sein Imperativ richtet sich ausdrücklich mehr an die Politik, weniger an Einzelpersonen, weil nur die Politik ja wirklich entscheiden kann, wie es weitergeht mit unserem Planeten. Trotzdem wurde Klimaschutz jahrzehntelang als eine Art privates Moralhobby diskutiert. Seit meiner Schulzeit hieß es immer wieder, dass es auf die vielen kleinen Entscheidungen ankommt. Hier ein bisschen Plastik sparen, dort mal Zug fahren statt fliegen. Die großen Entscheidungen hat man dagegen nie getroffen. Darum liegt die Erderwärmung jetzt schon bei ca. 1,2 Grad. Und ab 1,5 Grad wird's langsam kritisch. Das Modell Freiwilligkeit ist völlig daneben gegangen. Stell dir dazu nur einen Straßenverkehr vor, in dem sich alle freiwillig an selbstgesetzte Regeln halten sollen. Inzwischen kassieren wir die Rechnung. Jonas hat das alles 1979 schon gewusst. Er war seiner Zeit mehrere Jahrzehnte voraus. Und wir sind jetzt erst langsam dabei, das alles aufzuholen. Leider. Vielleicht gehört das Thema also überhaupt mehr in die Staatstheorie. Genauer gesagt in die Gerechtigkeitstheorie. Es geht nämlich um die Verteilung von Gütern. Wie müssen wir Verschmutzungsrechte verteilen? Wer soll dafür zahlen? Wer soll profitieren? Was müssen wir den nächsten Generationen übrig lassen? Und was dürfen wir selber verbrauchen? Vielleicht kommen wir also später darauf zurück. Mit der heutigen Episode schließe ich das Thema angewandte Ethik jedenfalls ab. Demnächst werde ich dann endlich die Reihe zur Staatstheorie starten. Die Fragen lauten in etwa: Was ist Macht? Wer sollte sie haben und warum? Und eben, wie sollten wir das verteilen, was wir haben? Ich hoffe, du bleibst mir gewogen und schaltest nächstes Mal wieder ein. Ich freue mich über 5 Sterne bei iTunes und Spotify und über eine nette Bewertung im Apple Store. Im Internet findest du mich unter www.durchblick-philosophie.de. Bis bald!